In den letzten 4 Monaten hat sich das Land Baden-Württemberg mit seinen demografiepolitischen Schwerpunkten auf dem Demografieportal vorgestellt. Jetzt sind wir am Ende der sogenannten Ländermonate angekommen. Ein schöner Anlass, um mit Thaddäus Kunzmann, dem Demografiebeauftragten des Landes Baden-Württemberg, über demografische Herausforderungen und Demografiepolitik zu sprechen. Guten Morgen.
Morgen, Frau Halfahr.
Guten Morgen. Zu Beginn vielleicht die Frage, wie kann man sich Ihre Rolle als Demografiebeauftragter vorstellen und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen?
Ja, die Aufgabe ist ja weisungsungebunden und ressortübergreifend. Das gibt mir einen Spielraum bei dem, was ich mache, auch den Freiraum, den Finger in die Wunde zu legen, dort, wo ich Defizite sehe. Entwachsen ist diese Aufgabe als Demografiebeauftragter in der vergangenen Legislaturperiode in der Enquete-Kommission Pflege des Landtags von Baden-Württemberg, der ich ja selber angehört habe, und dann in Folge aus dem Koalitionsvertrag zwischen Grünen und der CDU. Allerdings eingebettet in den Bereich Senioren. Das heißt, ich sollte das betrachten aus der Sicht einer älter werdenden Gesellschaft, vor allem hochaltrig werdenden Gesellschaft. Und für mich war es natürlich wichtig, Netzwerke zu knüpfen, und zwar nicht nur mit den in Anführungszeichen üblichen Verdächtigen, Landesseniorenrat oder VDK. Die sind sozusagen die üblichen Verdächtigen, die natürlich immer bei dem Thema gefragt werden, wenn es um das Altern geht, aber mir ging es eben auch darum, das breit zu knüpfen. Also der Verband der Omnibusunternehmer ist wichtig, weil natürlich das Thema Mobilität betroffen ist. Haus und Grund oder der Mieterschutzbund oder der Verband der Wohnungsbaugesellschaften, die sind wichtig, weil es natürlich um das Thema Wohnen im Alter geht. Wenn Sie das Thema Quartiersarbeit nehmen, dann sind natürlich sehr viele Netzwerke, Mehrgenerationenhäuser wichtig. Man kann es also jetzt nicht verengen, jetzt nur auf das Thema Pflege und Gesundheit, sondern man muss den Fokus breit sehen.
Mhm. Sie haben ja gesagt, dass Sie das Thema aus der Sicht einer älter werdenden Gesellschaft betrachten sollten in Ihrer Rolle als Demografiebeauftragter. Die Zahl der hochbetagten Menschen in Baden-Württemberg wird sich ja in den kommenden 30 Jahren mehr als verdoppeln. Da stellt sich natürlich die Frage, wie werden diese Menschen im Alter wohnen? Und damit haben Sie sich ja auch ausführlich beschäftigt. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn da gekommen?
Also es ist deshalb wichtig, weil es unrealistisch ist, zu glauben, dass wir für die Zahl an hochaltrigen Menschen ausreichend im Neubau entsprechend altersgerechten Wohnraum schaffen können. Wir werden sehr viel Menschen haben, die in den Wohnungen alt werden, in denen sie heute schon leben. Das sind die Bestandswohnungen. Und wir müssen uns, wir müssen den öffentlichen Fokus mehr darauf richten, was passiert eigentlich mit den Wohnungen, die ja in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren gebaut wurden, und zwar nach ganz anderen Kriterien, wie man heute Wohnungen bauen würde. Und das war eben der Fokus mit dem runden Tisch Wohnen für das Alter, den ich im Frühjahr noch gründen konnte, auch dessen Arbeit auch noch vor der Corona-Pandemie abgeschlossen werden konnte. Und wir haben uns da vier Haupthandlungsempfehlungen vorgenommen und die quasi entwickelt. Das ist zum einen die Einrichtung eines Landeskompetenzzentrums, barrierefrei wohnen, und zwar deswegen, weil es eben auch darum geht, Handwerker oder Architekten zu sensibilisieren, damit man auch die Wohnraumberatung, die heute in vielfältigster Form schon unterwegs ist, dass man da Standards entwickelt, dass man natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit zum Thema betreibt. Das Zweite ist, dass wir eine flächendeckende Wohnraumberatung in ganz Baden-Württemberg bekommen. Bisher sind etwa die Hälfte der Landkreise gibt es dort eine Wohnraumberatung, die ist manchmal an den Pflegestützpunkt angedockt, manchmal aber auch ehrenamtlich, beispielsweise durch den örtlichen Kreisseniorenrat oder über das Rote Kreuz oder der VDK. Hier brauchen wir einfach eine verlässliche Beratung und auch unabhängig muss die Beratung sein, also unabhängig von irgendwelchen Interessen. Es kann auch, ich halte es auch nicht für richtig, dass wir das an den Pflegestützpunkt anbinden. Der Pflegestützpunkt ist für die zu Pflegenden beziehungsweise für deren Angehörige da. Wenn ich mit 67, wenn ich in Ruhestand gehe, meine Wohnung umbaue, altersgerecht umbaue, dann gehe ich doch nicht zum Pflegestützpunkt und lasse mich dort beraten. Ich bin 67, ich bin noch voll mobil hoffentlich, ich nehme am Leben teil, da will ich andere Ansprechpartner haben. Allerdings muss ich mich natürlich zu diesem frühen Zeitpunkt schon damit auseinandersetzen, wenn ich jetzt dort eine neue Küche kaufe oder ein neues Bad, dann wird es vermutlich die letzte Küche sein, die ich kaufe. Das heißt, diese Küche muss andere Bedürfnisse und Ansprüche erfüllen, als ich das jetzt bisher kenne. Sie muss eben altersgerecht sein. Auch das Bad muss dann altersgerecht sein. Das heißt, ich muss mich zum Zeitpunkt mit diesem Thema beschäftigen, zu dem ich, sagen wir mal, eine eigene Beeinträchtigung wüst von mir weisen würde. Und das ist eben das, was die Wohnraumberatung leisten sollte, eben dann auch Sensibilität bei den Menschen zu entwickeln. Das Dritte ist die Frage, was machen wir eigentlich mit den vielen Mietwohnungen? Ich selber bin ja Jahrgang 64, also Teil des geburtenstärksten Jahrgangs, und die Hälfte meines Jahrgangs wohnt in Miete. Dort, wo die Menschen im Eigentum leben, kann man sagen, naja, es ist euer eigenes Haus oder eure eigene Wohnung. Ihr habt auch ein Interesse, dass diese Wohnung entsprechend ausgestattet ist. Beim Mieter und bei dem Mieter-Vermieter-Verhältnis ist die Sache nicht so einfach. Da kann der Vermieter natürlich die Wohnung entsprechend umbauen für seinen altgewordenen Mieter. Allerdings, der Mieter, der kann den Invest nicht mehr refinanzieren über seine Miete, weil eine entsprechende Mieterhöhung, die kann er nicht mitmachen. Und deshalb braucht man für vor allem private Vermieter, also so das klassische Mitglied von Haus und Grund, sage ich jetzt mal so, für diese privaten Vermieter brauchen wir da eine andere Förderung als jetzt bisher die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW, mit ihrem Förderprogramm altersgerecht umbauen unterwegs ist. Da braucht es einfach eine stärkere Unterstützung. Und das Vierte ist, das ganze Bauen, das ist für sich betrachtet nicht ausreichend. Man muss auch die Einbindung in seine in die Wohnsiedlung, in die Ortschaft, in das Quartier mitbedenken, und vor allem muss die Versorgung mit, also jetzt nicht nur die ärztliche oder pflegerische Versorgung, sondern auch die Versorgung mit Lebensmittel beispielsweise, kann ich irgendwo dort Bargeld, noch an Bargeld kommen und so weiter. Diese, gibt es noch ein Gasthaus vielleicht in der Nähe, ein sozialer Ort, ein Treffpunkt, ein Café. Das muss mitgedacht werden. Also nicht nur das Haus für sich genommen, sondern bin ich, wenn ich alt geworden bin, im Zweifel auch hochaltrig, bin ich da noch in eine soziale Gemeinschaft eingebunden.
Sie spielen da auf Versorgungsstrukturen an, die natürlich auch auf der kommunalen Ebene geleistet werden müssen. In einem früheren Interview mit dem Demografieportal haben Sie mal gesagt, der Erfolg der demografischen Politik hängt wesentlich von den Kommunen ab. Bei Ihrer Arbeit haben Sie ja viele Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg besucht, Vorträge gehalten und natürlich auch einen Eindruck von der Situation gewonnen. Wie sind die denn aufgestellt und welchen Eindruck haben Sie dort gewonnen?
Also die Kommunen sind in Baden-Württemberg finanziell gut gebettet. Sie haben einfach auch durch die Gemeindeordnung bei uns eine sehr starke Stellung. Sie sind also strukturell gut vorbereitet. Wir haben ja auch in der Breite eine wirtschaftliche Stärke. Also diese abgehängten Räume, die gibt es in Baden-Württemberg praktisch nicht. Wir haben im ländlichen Raum bei uns auch Weltmarktführer. Das heißt, die wirtschaftliche, die finanzielle Stärke haben die Kommunen. So, und jetzt kommt es darauf an, richten die Kommunen auch einen Blick auf diese Entwicklung hin, dass ein bedeutender Anteil ihrer Bevölkerung in Zukunft hochaltrig sein wird. Und, das sage ich offen, da gibt es Licht und Schatten. Es gibt Kommunen, Die machen sich auf den Weg, die knüpfen Netzwerke innerhalb ihres Ortes, die beschäftigen sich mit dem Thema. Ich war in vielen Gemeinderäten oder in vielen Gesprächsrunden mit dabei und konnte dort erleben auch, wie auch durch bürgerschaftliches Engagement sich die Kommunen damit befassen. Und es gibt eben auch Kommunen, das ist eben so, die ruhen sich so ein bisschen auf ihren Lorbeeren aus. Dort ist natürlich die Gefahr da, dass man das Thema einfach zu spät erkennt. Mit der Hochaltrigkeit ist ja nicht nur verbunden, dass sie Menschen haben, die vielleicht beim Gehen beeinträchtigt sind. Das betrifft genauso das Thema Demenz. Wie bereitet sich eine Kommune auf diese hohe Zahl an Demenzerkrankten vor, die sie einfach haben wird in Zukunft? Hier gibt es übrigens von der Alzheimer-Gesellschaft interessantes Konzept, Demenz und Kommune. Damit hat es angefangen und jetzt ist Demenz und Quartier so das Folgeprojekt. Aber auch zum Beispiel das Thema Schwerhörigkeit. Viele ältere Menschen sind schwerhörig. Wie bindet man diese Gruppe in das öffentliche Leben ein? Schwerhörigkeit kann zum Ausschluss aus dem sozialen Leben führen, weil sich die Leute irgendwann auch nicht mehr selber artikulieren können und weil sie die Sprache verlieren. Das heißt, auch hier muss sich eine Kommune vorbereiten. Also das ist nicht nur, dass man jetzt das abgesenkte Bordsteine mitdenkt in der Bauleitplanung, sondern dass man auch das Thema Demenz oder das Thema Schwierigkeit, es gibt noch viele andere Themen, dass man solche Dinge mitdenkt. Aber es gibt auch viele Initiativen, die in dem Punkt unterwegs sind. Ich habe vorher die Alzheimer-Gesellschaft als Beispiel genannt.
Mhm. Wenn man darüber nachdenkt, um Quartiere, wie kann man die in Zukunft gestalten, da denkt man ja auch oft an die Digitalisierung, die da im Umgang mit dem demografischen Wandel noch etwas befördern kann. Baden-Württemberg hat ja mit einer umfassenden ressortübergreifenden Digitalisierungsstrategie den digitalen Wandel in Verwaltung und Gesellschaft im Blick. Wie kann denn Digitalisierung Ihrer Meinung nach beim Umgang mit dem demografischen Wandel unterstützen?
Also das klassische Beispiel, das immer genannt wird, das ist die Telemedizin. Baden-Württemberg ist vorangegangen und hat Videosprechstunden mit Ärzten oder Psychotherapeuten möglich gemacht. Und ich möchte es an einem Beispiel nennen, wie das in diesem Jahr in Dynamik aufgenommen hat. Im August haben in Baden-Württemberg 6.200 Ärzte und Psychotherapeuten Videosprechstunden angeboten. Was denken Sie, wie viel waren es noch im Februar, also vor der Pandemie? 9. Da sehen Sie mal, wenn Sie allein schon die Entwicklung innerhalb von 5 Monaten dann von 9 auf 6.200 sehen, welche Dynamik bei dem Thema Digitalisierung jetzt allein durch diese Corona-Pandemie sich entwickelt hat. Die ärztliche Versorgung wird sich konzentrieren. Der Wunsch des Medizinabsolventen heute, der ist eben nach geregelten Arbeitszeiten, nach dem Angestelltenverhältnis, nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Übrigens nicht nur die Ärztinnen haben den Wunsch, sondern auch die Ärzte. Das lässt sich eher in Ärztzentren realisieren. Und jetzt ist die Frage, wenn der Weg vom Patienten im Dorf zum Arzt weiter wird, wie kann dann praktisch die ärztliche Beratung wieder zurück ins Dorf kommen, im Zweifel ins Wohnzimmer, und das ist eben Telemedizin und damit Digitalisierung. Das heißt also, Digitalisierung kann bei der ärztlichen Versorgung einen Mehrwert darstellen, nicht nur einen Ersatz, sondern tatsächlich einen Mehrwert. Das zweite Beispiel, wenn Sie das autonome Fahren nehmen, damit können Sie in Zukunft Nahverkehrsverbindungen, vor allem im ländlichen Raum, umsetzen, an die heute überhaupt nicht zu denken ist. Zum einen, weil sie gar nicht die finanziellen Mittel haben, das zu realisieren, weil es einfach zu wenig Nachfrage heute noch gibt. Und zum anderen, sie haben auch gar nicht mehr die Busfahrer, die die Strecken überhaupt fahren können. Das heißt, wenn das autonome Fahren kommen würde, dann lässt sich plötzlich Mobilitätsangebote lassen sich entwickeln, die heute noch nicht möglich sind. Und das ist ein Mehrwert. Mobilität ist Lebensqualität. Sie können plötzlich auch unabhängig von Ihrem eigenen Auto, das Sie vielleicht stehen lassen müssen, können Sie plötzlich wieder Ihren Verein besuchen. Sie können wieder Freunde besuchen, in die Kirchengemeinde gehen, zum Kirchenkaffee, am Leben wieder teilnehmen. Das ist eben das, was Digitalisierung auch ist. Aber Sie brauchen eben die Grundlage, und die Grundlage ist, Sie müssen Daten transportieren. Das ist nach Stand der Technik heute Glasfaser und das neue 5G-Netz, das eben die Grundvoraussetzung dafür ist, dass Sie autonom fahren können. Und deshalb ist es wichtig, dass wir beim Ausbau von 5G jetzt nicht blockieren, aus welchen Gründen auch immer, und dass wir den Ausbau von Glasfaser, dass wir ihn nicht nach hinten schieben, weil es eben jetzt auch eine teure Investition ist. Diese Investition, die wird sich lohnen.
Spannender Einblick, vielen Dank. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage. Sie sind jetzt ja 3,5 Jahre im Amt. Bis zum 30. April geht Ihre Amtszeit noch. Auf welches Ergebnis sind Sie denn besonders stolz?
Also auf jeden Fall dieser runde Tisch Wohnen für das Alter mit unseren 4 Handlungsempfehlungen, die ich vorher dargestellt habe, ist es uns gelungen, rund 20 Akteure an den Tisch zu bekommen, die dann auch unterschrieben haben. Mit den Handlungsempfehlungen, da wollten wir jetzt nicht Lyrik weitergeben oder Luftschlösser bauen, sondern wir wollten für die nächste Legislaturperiode des Landtags umsetzbare, auch finanziell umsetzbare Empfehlungen geben. Und das haben wir auch an die Politik und an die Ministerien weitergeben können. Auch die Wohnraumallianz hat sich mit dem Thema zwischenzeitlich beschäftigt. Auf das bin ich wirklich besonders stolz. Und dann ist natürlich noch der Demografiebeirat zu nennen, wo man so 30 Akteure an den Tisch bekommen konnte, die quer durch die Themen diskutieren. Also in der übernächsten Sitzung, die noch im April stattfindet, wird es um das Thema Mobilität gehen. Vorher geht es um das Thema, wie wird sich nach Corona die Arbeitswelt verändern. Wir haben aber auch das Thema Nachhaltigkeit in finanzieller Sicht. Wie belasten wir zukünftige Generationen durch die Demografie? Auch solche Themen haben wir behandelt, und mir war einfach wichtig, dass die Omnibus-Unternehmer, dass die sich auch mal mit dem Thema, was ist Demenz und wie wirkt sich das aus, auch zum Beispiel in der Mobilität, dass man sich einfach quer durch die eigenen Interessenlagen mit den Themen beschäftigt. Und ich glaube, das ist mir gelungen, also auch auf das bin ich stolz.
Wunderbar, vielen Dank. Herr Kunzmann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Einblick gewonnen in die demografischen Herausforderungen in Baden-Württemberg und in die Demografiepolitik. Ja, vielen Dank.
Und ich bedanke mich auch für Ihre Arbeit. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
Wunderbar.